Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, sozusagen die fast letzte Session, im eigenen Interesse, dass Sie auch nicht irgendwie schon vorher alle gehen. Wegen der Abschluss-Keynote werde ich versuchen, also dass die Betonung liegt auf versuchen, auch wirklich so ein paar Minuten früher fertig zu sein, damit wir auch hier zum geordneten Ende kommen können. Ja, Nico hat mich ja schon mal kurz vorgestellt, also mein Fokus liegt primär bei Microsoft Deutschland bei Azure. Alles, was darum so meistens zu tun hat, bei Platform as a Service und auch ziemlich viel bei Infrastructure as a Service. Und heute wollte ich mich mal dem Thema annehmen, ja, welche APIs oder Web-APIs bieten eigentlich die Mobile Services und welche Funktionen haben wir dadurch, die wir durch die ASP.NET APIs sozusagen nicht haben oder welche haben wir sozusagen dort nicht, die wir bei den Web-APIs sozusagen standalone haben. Es ist ja alles ziemlich ähnlich und weil das so ähnlich ist, denke ich mal, ist es mal ein Blick wert, was wir für Vorteile haben, das eine oder andere zu nutzen. Erstmal auch allgemein, was sind überhaupt Web-APIs? Natürlich ein bisschen Einführung für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Mal kurz in die Runde gefragt, wer hat sich denn schon mit Web-APIs denn auseinandergesetzt? Das ist doch die gute Hälfte mindestens. Das ist schon mal gut. Wo kommen wir denn eigentlich her? Also um das nochmal ein bisschen den Schwung rüberzukriegen, wo wir uns jetzt gleich hinbewegen mit den Web-APIs. Davor kommen wir sozusagen aus dem Bereich Remote Procedure Calls, das heißt, wir haben bestimmte Endpunkte, die wir durch bestimmte Dienste bereitgestellt haben. Und was dort ein wesentliches Merkmal war, das ist aber mehr sozusagen die Nomenklatur dahinter, nicht in der Funktionalität, sondern eher wie designen wir das Ganze, ist, dass wir hier meistens Endpunkte bereitgestellt haben, ähnlich wie in der Software selbst, dass wir gesagt haben, dahinter stehen direkte Aktionen. Hier sind noch ein paar Beispiele gleich mit aufgeführt. Ja, wir sagen direkt, wir wollen einen Kunden haben, wir wollen irgendwie eine neue Rechnung erzeugen oder wollen irgendwie einen Kunden löschen. Und die Parameter dahinter dann, das ist sozusagen die Daten, die wir reingeben oder das, was von der Funktion kommt, das ist dann so logischerweise das Ergebnis. Das bedeutet auch, wenn man sozusagen diesen Stil von Remote Procedure Calls in die Thematik der Web-APIs übernehmen würde, machen würde, sage ich deswegen, weil es machen ja viele, aber wir sehen auch gleich, dass das ja eigentlich nicht so immer gedacht ist, mit Ausnahmen, würde bedeuten, dass man natürlich für jede dieser Aktionen eine eigene URI hat, also Universal Resource Identifier. Ja. Ich versuche das übrigens alles ziemlich auf Deutsch auch zu halten, das ist so mein persönlicher Anspruch immer. Geht natürlich nicht immer, wo es einfach manchmal gar nicht so einfach ist. Diese Ergebnisse, die Nomenklatur, die ich hier gerade angesprochen habe, die basiert hier sehr häufig auf REST. Wie viele haben von Ihnen schon mal REST gehört? Super, das ist ja jetzt schon fast alle. Wie Sie wissen, REST ist kein Standard, aber es verwendet Standards und setzt sozusagen mehr auf einem Architekturkonzept auf. Das heißt, man hat sich hier geeinigt, wie die UIs aussehen sollen. Man hat sich darauf geeinigt, wie sozusagen die Ergebnisse aussehen sollen und wie auch die UIs so von der Terminologie aussehen sollen. Das kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wer es verfolgt hat, das ist ja sozusagen eigentlich ein Nebenprodukt gewesen von Roy Fielding in seiner Abschlussarbeit in 2000. Das war ja gar nicht das Thema eigentlich, war gar nicht das Kernthema REST. Er wollte ja nicht einfach jetzt mal neue API schaffen für Webinfrastrukturen, sondern das war ja eigentlich eher eins von vielen Kapiteln in seiner Abschlussarbeit. Und darin beschreibt er halt, dass wir hier explizit den HTTP-Stack nutzen mit den Methoden, die da schon ja in dem HTTP-Protokoll ja innewohnend zur Verfügung stehen. Das sind typischerweise die Methoden wie GET, POST und so weiter, die wir kennen. Normalerweise, wenn wir im Internet unterwegs sind als Nutzer, Browser, dann nutzen wir meistens ja eigentlich nur GET und POST. Ja? Wir holen eine Webseite, dann machen wir ein GET, wenn wir ein paar Formulare ausfüllen, dann wird meistens ein POST zum Webserver geschickt. Es gibt natürlich aber wesentlich mehr Methoden im HTTP-Protokoll, die wir hier nutzen können und davon macht auch REST Gebrauch. Allgemein kann man dazu sagen, es ist erstmal natürlich statuslos, das heißt, man versucht hier nicht irgendwelche Sessions mitzugeben, wie in anderen Architekturen, wo man auch dann immer sozusagen Session-IDs hat, sondern man versucht das Ganze statuslos zu machen, man arbeitet mit Ressourcen und die man abruft, verändert, wie auch immer. Die Ressourcen, die man hier verändert oder abruft. Die versucht man in eine Art von Verzeichnisstruktur in diese URI unterzubringen. Das als Beispiel, wir haben ja eben Kunden gesehen, das heißt, wir haben irgendwo unsere Web-API in unserem Server, unser Domain, und haben dann vielleicht irgendwie Kunde und dann vielleicht eine Kundennummer, und dann rufen wir damit halt einen Datensatz ab, um diesen Kundendatensatz zu erhalten. Ähnlich auch, um einen neuen Kunden vielleicht zu erstellen, kommt auf diese gleiche URI dann eben ein neues Datum rein. Und Verzeichnisstruktur, warum? Ja, wir können ja natürlich auch hier Master-Detail-Daten haben. Das heißt, wir haben einen Kunden und der hat vielleicht auch eine Rechnung. Ja? Das heißt, wir haben dann vielleicht einen Kunden, eine Kundennummer angegeben, und danach gehen wir an, okay, jetzt im Verzeichnispfad, jetzt wollen wir halt eine Rechnung haben. Also typischerweise APIs in Englisch, ist halt ein Invoice dann an dieser Stelle. Das Ergebnis dann ist dann meistens XML oder JSON von der API zur Verfügung gestellt. Beides wird meistens durch die Frameworks zur Verfügung gestellt, wie bei Web-API von ASP.NET, wird automatisch out of the box auch beides geliefert. Man muss dann sozusagen nur im Accept-Header des Requests, zeige ich nachher nochmal gleich, eigentlich nur noch angeben, was man sich wünscht, und das Framework liefert das Ganze dabei. Wichtig ist, das, was wir dort an Daten bekommen, ist ein Snapshot der Daten, wie es zu diesem Zeitpunkt auch aussieht. Da sollen jetzt nicht noch weitere Methoden drin stehen, die ich erst noch aufrufen muss oder die nochmal auf andere Methoden verzweigen. Das heißt, das ist ein Datensatz, der nicht nochmal sagt, hier musst du diese Methode aufrufen oder dies und jenes machen. Es gibt zwar Links für Detaildaten, aber das ist nochmal ein Unterschied dazu, dass ich nochmal Operationen angebe, die ich ausführe. Ähnlich auch, wenn ich einen Post durchführe, dann gebe ich dort einen Datensatz rein und nicht irgendwie verschleiert innerhalb der Daten, die ich dann zum Webserver gebe, nochmal eine Aktion wie zum Beispiel transformiere den Kunden in VIP-Kunden oder sowas. Ja. Das ist nicht der Sinn der Sache, dort nochmal Operationen anzugeben, sondern das ist den Daten vorbehalten. Hab gemeint, ja, wir nutzen das HTTP-Protokoll, wir sehen die Nachrichten dort ganz allgemein aus, damit wir alle auf dem gleichen Nenner hier sind. Anfragen, Requests sehen immer folgendermaßen aus: Wir haben eine Questline, wir haben dann die Header und dann natürlich mit einer Leerzeile nochmal voneinander getrennt den Body, da wo die Daten dann drin stehen. Ähnlich sieht auch eine Antwort aus, das heißt, wir bekommen Status zurück, dann Response Headers und dann ebenfalls wieder durch eine Leerzeile getrennt, bekommen wir hier Daten zurück. An einem Beispiel für einen ganz normalen GET, Sie sehen auch schon, ich nutze sehr gerne Fiddler, auch nachher bei den Demos, macht sich einfach, meiner Meinung nach, ist sehr praktisch. Eine Request auf eine lokale Web-API hier, die hier läuft. Und da sehen wir es auch schon, wir haben so ein URI, APIs, dann haben wir irgendwie Employees und eine Employee-Nummer, halt eine Mitarbeiternummer. Gut, das fragen wir einfach nur an und erwarten dann hier dann zurück, okay, 200, also konnte ausgeführt werden, ist alles in Ordnung. Und dann hier unten sieht man das im JSON-Notation, einen Datensatz, der den Mitarbeiter dann entspricht. Ja. Das heißt, hier haben wir Statusline, Headers und dann Body. Ähnlich dann auch mal Richtung Server, also nicht vom Server Daten bekommen, sondern Richtung Server, machen wir mal einen Patch. Das ist sozusagen kleiner Bruder von einem Post. Der Patch, ja, Bruder, nicht Schwester. Ja, was macht ein Patch? Ist der Unterschied zum Post ist einfach, dass wir hier nur Teildaten schicken möchten. Ja, dass wir hier nur ein Delta schicken von den Daten, die sich geändert haben, um vielleicht Bandbreite zu sparen. Auch hier sehen wir haben die Request-Line, das heißt erstmal, welchen Befehl benutzen wir, dann ein paar Header und so gehen wir zum Beispiel einen Content-Type an und dann kommen die Daten getrennt durch die Leerzeile wieder. Response ist diesmal ein bisschen kürzer, hier brauchen wir nicht so viel. Ja, 200er Bereich heißt, okay, konnte ausgeführt werden, 204 hin und Content, ich muss jetzt nichts antworten als Server, es wurde durchgeführt. Und so kann man so die typischen Operationen, häufig mit CRUD, Create, Read, Update, Delete, auf die HTTP-Methoden mappen. Ja? Also erstellen ist auf dem Post dann, lesen, get, ein ändern ist dann, oder ein Update ist dann entweder ein Put oder ein Patch, kann man sozusagen auch beides hier, wird beides verwendet. Und löschen ist ein Delete als HTTP-Verb. Und ich habe es schon mal erwähnt, generelles Entwurfsprinzip dabei ist, ja, wir verwenden hier in der URI sozusagen Nomen, zum Beispiel Employee, und keine Verben wie zum Beispiel getEmployee. Ja, das ist so ziemlich wichtig dabei. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Erstmal ganz allgemein, wie sieht das aus bei ASP.NET Web API? Ist ein ASP.NET MVC-Modell abgebildet. Das heißt, wir haben hier statt dem normalen Controller den API-Controller und haben hier ziemlich viel Out-of-the-Box von ASP.NET, was uns zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir haben hier den Hello-Controller, auch hier Nomenklatur. Das heißt, dass hier unser Controller sozusagen Hello heißt, über das dann auch die das in der URI geroutet werden kann. Und wir müssen das nicht nochmal irgendwo extra verdrahten. Ja, wenn man der Nomenklatur hier folgt, der Namenskonvention, dann wird automatisch dieser Controller gefunden. Und dann haben wir hier Standardmethoden, wie man es hier sieht. Ich habe es mal ausschnittsweise gemacht für den Abruf. Zum Beispiel get wird auch noch eine ID verlangt. Das heißt, dahinter müsste ich auch nochmal eine Zahl angeben. Ein Post zum Erstellen, Put zum Ändern und ein Löschen. Also so simpel sieht das aus. Das ist das auch das, was man erhält, wenn man auch einfach ein neues Projekt startet, eine Web-API in Visual Studio und was man out of the box da auch erhält. Gut, das probieren wir einfach mal aus. Ich habe auch da was vorbereitet. Und zwar habe ich hier, ach, das läuft sogar noch, ich stoppe das mal. Ich mache das auch ein bisschen größer. Damit ist das hinten gut zu erkennen? Oh, kein Widerspruch, dann scheint es so. Das ist ziemlich simpel hier. Und zwar haben wir hier, ich gehe nochmal hier bei den Models rein. Ziemlich einfach, wir haben hier einen Employee, der hat ein paar Daten, also eine ID, einen Namen, Vor- und Nachnamen und eine Abteilung, in der er arbeitet. Und das verwende ich jetzt hier in meinem Controller. Ich habe hier einen Employee-Controller, das heißt Employees-Controller, um genauer zu sein. Das heißt, darunter wird auch in der Route das dann gesucht werden oder geantwortet werden. Und ich habe jetzt hier nur mal zwei Methoden implementiert. Also oben ist einfach nur so eine kleine In-Memory-Liste, damit ich jetzt hier nicht extra eine Datenbank ansteuern muss. Und ich habe einmal hier ein Get, wo ich mir sozusagen mit der ID, die reinkommt, diesen Datensatz einfach suche. Eine Annahme, dass diese ID eindeutig ist, nehme ich mir einfach den ersten Datensatz, den ich darin finde, und gebe den, gegebenenfalls, wir haben ihn gefunden, auch zurück. Ja, das heißt, hier muss ich mich auch nicht weiter darum kümmern, das in JSON selber zu konvertieren und so ähnliche Dinge. Das macht jetzt hier ASP.NET Web API für uns. Ähnlich dann habe ich auch einen Patch implementiert. Das heißt, das ist ja im Gegensatz zu einem Post nur das Delta zum Datensatz. Dann haben wir hier auch eine Klasse, die auch aus OData kommt. Das heißt, hier können wir dann generisch eine Klasse übergeben, und diese Delta-Klasse kümmert sich darum zu verfolgen, welche Daten wurden jetzt von außen reingegeben und wurden wirklich jetzt sind zum Verändern da. Weil man kann nicht nur einfach nur die Klasse selbst nehmen, weil dann könnte man in Probleme kommen, wie dass ein Feld vielleicht null gesetzt wird, das gar nicht null gesetzt werden kann aufgrund meines Modells. Und um solche Nebensächlichkeiten, sage ich mal, um die man sich nicht selber kümmern will, kann sich die Delta-Klasse hier kümmern. Gut, und was ich hier dann mache, ich suche mal wieder den Datensatz dann raus, finde ihn hoffentlich und lasse von der Delta-Klasse dann die gefundene Instanz dann sozusagen abändern. Ja. Und wie wir vorhin gesehen haben, gebe ich dann hier auch einfach nur eine Antwort zurück, okay, war erfolgreich, aber ich gebe dir jetzt aber keinen Content zurück. Ja. Weil wenn wir schon einen Patch bekommen, dann hat das wahrscheinlich einen guten Grund, dass wir hier auch Bandbreite sparen wollen. Wäre ja blöd, wenn sozusagen mir mein Kunde sozusagen nur ein kleines Delta gibt und ich gebe ihm den gesamten Datensatz dann wieder zurück sozusagen. Das macht an der Stelle dann wenig Sinn. Ich habe auch angesprochen die Namenskonvention, dass man das nicht extra definieren muss, wenn man sich daran hält. Hier sieht man so die Standardroute, die hier sozusagen out of the box definiert ist. Das heißt, das Muster sieht dann immer folgendermaßen aus, dass bei meiner Domain dann irgendwann ein API kommt, ein Slash, dann kommt der Controller-Name, das ist zum Beispiel jetzt Employees gewesen, und dann kommen Variablen, die ich sozusagen selber benennen kann. In diesem Fall ist das jetzt ID, das ist in der Fall, dass wir hier dann einen bestimmten Mitarbeiter bekommen. Gut, das kann man normalerweise, wird das auch immer direkt dann ausgeführt. Ich mache das nochmal auf die Standardeinstellung. Ich stelle das aber gleich wieder zurück. Das heißt, so wie ich es jetzt ausführe, ist das normalerweise dann auch voreingestellt. Das heißt, es öffnet sich ein Internet Explorer mit einer Standard-Startseite, mit einer API-Dokumentation und so weiter. Das wird alles von ASP.NET hier dann out of the box geliefert. Ist für mich meistens nicht so super sinnvoll. Ich brauche diese Seite jetzt nicht. Deswegen stelle ich das auch immer direkt um, dass ich jetzt hier nicht irgendwie extra Programme öffne. Hier in den Projekteigenschaften stelle ich das hier um auf Don't open a page. Hier, wait for a request. Weil wenn ich das Ganze teste, und mit dem Browser kann ich nicht so wirklich viel testen, da kann ich ja eh nur gescheiten Get testen. Aber die ganzen anderen Sachen wie ein Post, ein Delete, ein Put und so weiter, Patch, das kann ich nicht damit gescheit testen. Deswegen stelle ich das hier immer gleich wieder um auf Don't open a page, führe das Ganze aus, dann ist es wird es ausgeführt, es wartet, ist im Debug-Zustand, also es könnte debuggt werden, wenn ich einen Fehler habe, und dann gehe ich eigentlich in Fiddler rein. Wer nutzt alles Fiddler? Takt? Ja? Super. Das ist. Wer liebt es? Super. Ja. Schalte hier natürlich gleich mal das Capturing ab. Das ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, dass man das standardmäßig aus hat. So, und dann fange ich eigentlich an. Ja? Ich nehme hier den Composer. Ich hoffe, man kann das. Das ist ganz schön klein. Und zwar brauche ich die URL. Ich glaube, das ist dann eh die gleiche. Ich habe das hier schon mal eingetragen. Ich mache mal einfach Copy und Paste. Localhost. Ich kann das hier mal vergrößern. Mache das vielleicht ein bisschen einfacher. So. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Localhost. Der Port war jetzt in dem Projekt eingestellt. Ich habe dieses API, hat man noch in der Route in Erinnerung. Die Employees, das ist mein Controller-Name, also Employees-Controller. Und dann eine ID. Jetzt erwarte ich also, wenn ich das hier... Na, kann man das stufenlos zoomen? Naja, es fehlen ein paar Stufen. Macht nichts. So, führe das Ganze aus. Dann sehen wir hier auf der linken Seite jetzt einen Request, der läuft. 200, das heißt, es hat alles funktioniert. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben hier einmal der Request, der abgeschickt wurde. Wir haben jetzt eigentlich nur das Get eingetragen und die UI, User Agent und Host, das macht jetzt Fiddler automatisch. Und unten sehen wir dann die Antwort, die wir bekommen haben, Statuscode 200, alles klar, hat funktioniert. Und wir haben jetzt hier dann auch direkt JSON zurückgekriegt, weil wir haben jetzt nichts explizit verlangt und dann liefert ASP.NET normalerweise JSON zurück. Das kann man natürlich steuern. Wenn ich das nochmal an den Composer hier reingehe, könnte ich natürlich so über so einen Standard-Header von HTTP mit Accept Type könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte XML haben. Ja. Mache hier ein Execute. Ach, es ist ja nicht Accept Type, das heißt ja nur Accept. So. Ja, sieht schon besser aus. So, zack, zack. So, und dann sehen wir hier auch direkt, dass wir jetzt hier dann entsprechend XML zurückbekommen. Ja, das ist was ASP.NET out of the box liefert. Gut, das soweit dazu. Ziemlich simpel an der Stelle. Gut, dann machen wir mal weiter. Und zwar jetzt die Azure Mobile Services. Wer von Ihnen hat denn die Azure Mobile Services schon im Einsatz? Das sind wesentlich weniger. Wer hat denn davon schon mal gehört? So schöner, ja? Also, ganz kurz, was die Azure Mobile Services sind. Das ist sozusagen von Microsoft Azure ein sehr spezieller Dienst für App-Entwickler, sage ich mal. Ja? Wer ein Backend out of the box haben möchte, man gibt auch typischerweise laufen hier Begriffe rum wie Backend as a Service. Das heißt, man bekommt hier typische Dienste frei Haus, ohne dass man wissen muss, wie man einen Webservice schreibt oder wie man ein Backend schreibt. Das heißt, das, was wir uns jetzt gerade alles angesehen haben, wie man Controller schreibt, wie man das Ganze mit den Formaten macht, das ist etwas, was man bei den Azure Mobile Services sich nicht unbedingt angucken muss. Ja, weil es gibt entsprechende SDKs, die das alles abstrahieren und man kann ganz normal in seiner Entwicklungsumgebung arbeiten, ohne dass man wissen muss, wie Controller funktionieren, wie ein Webservice geschrieben wird, wie man das Ganze hostet und so weiter. Das ist so der Gedankengang dabei. Und typische Dienste, die man hier liefert, sind Authentifizierung mit den typischen Single Sign-On-Providern aus den Social Networks, also sowas wie Twitter, Google, Facebook und ja, Microsoft-Konto natürlich. Auf Business-Seite geht natürlich auch Azure Active Directory. Man kann Serverlogik hinterlegen, gucken wir uns gleich nochmal an. Daten verwalten, ganz wichtig, das ist was die meisten Apps auch tun wollen. Ja, die wollen irgendwie dort irgendwie Daten speichern, damit das dann auch sozusagen Cross-Plattform funktioniert. Ich meine, wenn man nur eine Windows-App oder eine Phone-App schreibt, dann könnte man auch die internen APIs verwenden. Roaming von Settings gibt es da auch. Aber dann hat man natürlich ein Problem, wenn man die gleiche App auch für iOS oder Android oder sonst wo schreibt, weil dann hat man ja da nicht die Windows Runtime API. Also macht es durchaus Sinn, solche Einstellungen oder Daten auch irgendwo in einen individuelles Backend zu schreiben. Auch häufig verwendet Benachrichtigungen, Push also. Das funktioniert keine Fußball-App, ohne dass ich einen Ticker habe, dass ein Tor geschossen wurde. Das klappt einfach nicht. Außer man möchte, dass man dauernd draufschaut. Und so andere Dinge, natürlich wie Protokollierung und Diagnose, wird mitgeliefert. Und natürlich, weil es ein Cloud-Service ist, oder ein Cloud-Dienst ist, muss man das Ganze skalieren können. Und das ist sehr einfach. Das heißt, man kann sehr leicht sagen, ich möchte mehr Instanzen haben, um den Traffic entsprechend Herr zu werden. Das so ganz kurz. Das gucken wir uns direkt auch mal an. Dazu gehe ich hier auch mal in das Microsoft Azure Portal. Habe auch für Notfall, dass das irgendwas lange dauert, auch schon was angelegt, aber ich erstelle hier mal jetzt zwei neue. Wer weiß, warum auch schon gleich zwei. Ja. Es ist nämlich so, man kann bei den Mobile Services auswählen, wie das Backend entwickelt wird oder auf welcher Basis das läuft. Hier hat man, damit sind wir gestartet mit JavaScript. Man kann JavaScript auswählen oder man kann auch .NET verwenden im Backend. Das ist dieses Jahr dazugekommen. Das heißt, ich erstelle jetzt erstmal, hier sieht man unten bei Backend, JavaScript ist vorausgewählt, also nenne ich jetzt hier mal PK, Microsoft Technical Summit und JS für JavaScript. Vorhandene Datenbank ist okay. Wir machen das auch mal ein bisschen näher zu uns in Nordeuropa. Das passt so. Dann noch welche Datenbank? Hallo? So. So, dann wird der erste erstellt und ich erstelle gleich einen weiteren. Wie habe ich das genannt? Microsoft Technical Summit. Und jetzt nenne ich das hier mal .NET einfach. Auch zu uns verlegen. Und hier sage ich jetzt beim Backend, ich möchte gerne das mit .NET haben. So, gleiches Spiel. Ja, mal gucken, Azure ist toll. Ja, passt. Und dann werden jetzt hier meine Mobile Services erstellt. Gut, weil ich ungerne warte die meiste Zeit, also eigentlich, ich warte nie gerne, habe ich ja, wie gesagt, schon mal zwei erstellt. Genau das gleiche Verfahren, also nichts groß, nicht viel geschummelt. Ja. Das heißt, ich habe hier einmal einen Mobile Service, auch JavaScript. Gehen wir mal rein. Da landen wir jetzt in dem sogenannten Schnellstartbereich. Kann man auch übergehen, indem man einfach mal das Häkchen setzt, aber für den Anfang super. Und dann haben wir oben verschiedenste Reiter, also Dashboard, Daten, API, Planer und so weiter. Davon sind eigentlich fast alle wichtig. Nur heute nicht. Also wir machen nur ein paar Dinge heute. Was in diesem Schnellstartbereich super ist, das sehen Sie hier bei eine Plattform wählen. Und da können Sie sich nämlich ein fertiges Startprojekt runterladen für die Entwicklungsumgebung, in der Sie Ihre App entwickeln. Also Windows Universal Apps, das ist die erste Kategorie, iOS, Android, Webseiten oder Xamarin oder PhoneGap. Das heißt, Sie erhalten da eine Solution und die können Sie direkt verwenden, öffnen, starten. Also direkt als Beispielanwendung ist eine To-Do-Liste implementiert, die man direkt ausführen kann, sodass man direkt loslegen kann. Wer schon eine fertige Anwendung hat und das nur noch integrieren möchte, der hat hier immer unter dem zweiten Punkt hier herstellen eine Verbindung mit einer vorhandenen Windows oder entsprechenden Applikationen dann. Da wird einem gezeigt, okay, diesen Codeschnipsel musst du jetzt einfügen und dann funktioniert das in deiner App. Also wenn ich das zum Beispiel hier mal dann Java-mäßig mache mit Android, dann Scroll, okay, nicht Scroll. dann bekomme ich hier auch entsprechend die Anweisungen, die Codeschnipsel, die ich brauche, um das in meine App einzufügen. Ja. Also das hier sehr einfach aus SDK-Sicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, hier steht ja immer dann ein bestimmtes SDK zum Herunterladen. Das heißt, man bekommt hier dann meistens, je nach der Sprache, in objektorientierter Manier Zugriff aufs Backend. Ohne dass ich eine Ahnung haben muss, wie funktioniert eigentlich der Zugriff auf den Webservice. Und das ist die Abstraktion, die ich vorhin angesprochen habe, dass man als App-Entwickler hier nicht die Ahnung haben muss, wie schreibe ich den Webservice überhaupt. Also wir vergleichen ja heute sozusagen ASP.NET, Web API und Azure Mobile Services. Das ist einer der etwas wichtigeren Unterschiede an dieser Stelle. Gut, erstellt. Ich gucke nochmal hier zurück, dass die auch wirklich da sind. Ja, sind alle bereit. Das passt soweit. Dann erstellen wir jetzt auch hier mal eine API. Dazu nehme ich mir erstmal den JavaScript-Teil und gehe hier in den Bereich API hinein und kann jetzt sagen, hier erstellen. Ich nenne das Ganze mal Hello. Ja, und ich mache es mir mal jetzt einfach. Nee, ich lasse alles, die Berechtigung lasse ich auch so mal, das ist ja kein Problem. Und lasse diese API erstellen. Müsste auch schnell gehen. Was sagt er mir eigentlich hier? Ah, okay, das macht nichts. Hauptsache, solange nicht meine Dienste jetzt betroffen sind, ist alles fein. Und da kann ich dann in die jeweiligen Methoden reingehen und dann kann ich hier das direkt am offenen Herzen bearbeiten. Also wer hier schnell unterwegs sein möchte, kann hier sehr schnell dann sein Backend anpassen. Das läuft hier auf Basis von Node.js. Das heißt, wer hier zu Hause ist mit Node.js und JavaScript, wird hier ziemlich schnell fertige oder schnelle Ergebnisse bekommen. So, das funktioniert. Ich gehe mal kurz ins Dashboard, um mir die URL zu schnappen und probiere das Ganze aus. Verknüpfung kopieren, gehe in Fiddler wieder rein, in den Composer, kopiere das hier ganz hier rein. API, glaube ich, heißt das und Hello haben wir das genannt. Jetzt haben wir die Berechtigungen gesetzt. Also wenn ich das jetzt einfach hier so, das nehmen wir mal weg, brauchen wir ja nicht, wenn ich das einfach so abschicke, dürfte das jetzt eigentlich nicht funktionieren. Da ist es. Das ist der Request und wir bekommen ein 401 unauthorized. Also, falls man nicht sieht, da funktioniert nicht. Wir haben hier die Berechtigung jetzt auf Standard gelassen und das heißt, dass erstmal Standardeinstellung ist, dass man nur mit dem Application Key reinkommt. Den findet man hier unten bei Schlüsselverwalten im Portal. Da findet man einen Anwendungsschlüssel und einen Hauptschlüssel. Im Englischen ist es ein Application Key und ein Master Key. Der Master Key ist eigentlich den Admins vorbehalten, sollte man niemals in einer App irgendwo, sollte man nirgendwo verteilen. Das ist wirklich nur für eigene Skripte oder für eine gesicherte Umgebung, weil damit hat man natürlich ein paar mehr Rechte als mit dem Application Key. Und den Application Key habe ich jetzt hier mal kopiert. Das ist im Prinzip so die erste Hürde, um Missbrauch beim Service durchzuführen, damit nicht jemand sozusagen die ganzen Web-APIs im Netz durchcrawlt und dann mal eben darauf Last erzeugt. Warum sage ich das? Dieser Application Key ist natürlich auch kein echtes Geheimnis, weil er muss ja in jeder App natürlich drin sein. Ja? Das heißt, echte Autorisierung muss dann auch durch echte Authentifizierung erfolgen. Ja. Gut, den packen wir jetzt mal dazu. Achso, hier, Fiddler. In den Composer. Jetzt brauchen wir hier einen zusätzlichen Header. Mein Gott, wie heißt der nochmal? Das war Xsumo Application. Das findet man in der Referenz, das muss man jetzt nicht sich merken. Und kopiert jetzt diesen Application Key da rein, führt das Ganze aus und wir bekommen direkt einen 200 zurück. Ja. Gut. Und ja, wir sehen hier unten, Rückgabe ist Message Hello World. Das ist genau, was der Beispielcode aus Azure Mobile Services hier auch dann enthalten hat. Also hier nochmal reingehen. Da sehen wir das nochmal. Das war genau das, was wir auch hier angegeben haben. So, das war der Teil für JavaScript. Für .NET, Überraschung, wer weiß es, was ist hier der Unterschied? Kein großer, weil, wenn wir hier das .NET Backend verwenden, ich lade mir hier mal das Beispielprojekt herunter, damit man das sich mal anschauen kann. Wo ist es? ja, da herunterladen. Dann erhalten wir hier eine Solution für Visual Studio. Speichern und eröffnen. Auspacken. Und diese Solution enthält zwei Projekte. Einmal natürlich die Beispiel-App sozusagen. Und zweitens noch ein Projekt, das ist ein Web-API-Projekt. Das heißt, das Backend mit .NET bei Mobile Services verwendet genauso die ASP.NET MVC Web-API. So, und jetzt fängt es natürlich an, dass man aufs Detail gucken muss, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja, ich habe Standalone habe ich ASP.NET Web API und ich habe natürlich auch bei den Mobile Services, kann ich genauso mit dem .NET Backend Web API verwenden. Wo sieht man das? Das ist hier oben, das ist die Beispielanwendung, die mache ich jetzt mal klein. Und hier unten haben wir den Service. Und hier, ich mache das nochmal groß, damit man es auch sieht, sehen wir alles, was zum so einem typischen Web API Projekt dazugehört. Ja? Ein paar Sachen sind hier schon abgenommen. Ja, ich mache das hier auch gleich wieder nochmal größer. Das heißt, hier ist natürlich schon ein Standard-Controller drin, damit man sozusagen abkupfern kann und weiß, wie man das Ganze sozusagen entwickeln muss. Und auch hier sind schon, ich kompiliere das einmal durch, damit diese Linien weg sind. Und auch hier sind schon Hilfsklassen drin, das mir sozusagen den Datenzugriff auf die Datenbank abstrahiert. Wenn ich das bei einer Web-API natürlich alles noch mit Entity Framework, also wenn ich Entity Framework verwende, alles noch sozusagen noch mehr manuell machen muss, sofern man da noch von manuell sprechen kann, oder ich kann natürlich auch jedes andere Framework nutzen. Es muss ja nicht Entity Framework sein. Ja. Ist das hier sozusagen alles schon out of the box, auch schon vordefiniert und ich kann hier diese Klassen entsprechend auch verwenden und das ist dann in der Konfiguration vom Azure Mobile Service dann automatisch auch schon die SQL-Datenbank, die im Hintergrund automatisch angelegt wurde. Ja. Das ist vielleicht noch ein Detail, das ich gar nicht erwähnt habe. Wenn wir hier auf Konfigurieren gehen, dann sehen wir hier oben nämlich Datenbankeinstellungen. Und wenn ich so einen Mobile Service anlege, dann wird im Hintergrund automatisch eine Datenbank für meinen Mobile Service angelegt, wenn noch keine vorhanden ist. Wenn ich eine Datenbank angebe, die schon vorhanden ist, dann werden einfach weitere Tabellen in diese Datenbank, angelegt. Das Schema ist super simpel. In der Tabellenname sieht immer so aus, Mobile Service Name, Punkt, und dann kommen die entsprechenden Tabellennamen, die ich in dem Mobile Service verwende. Gut, das erstmal API hierzu. Gehen wir weiter im Stoff. Die Entwicklungsumgebung. Machen wir schon mal so Side-by-Side-Vergleich. Bei ASP.NET MVC Web API, was habe ich da? Ich habe die .NET-Sprachen, was ich da gerne verwenden mag. C#, VB, .NET oder meine Lieblingssprachen, UUG.NET. Besteht nur aus UUG in einer unterschiedlichen Anzahl von Verwendungsweisen. Wer es noch nicht ausprobiert, ist sehr lustig, sehr kryptisch. MVC-Architektur, in der Regel kann ich remote debuggen. Insbesondere, wenn das auf dem Windows-Server liegt, auch hier dann beim Azure Mobile Service. Und lokales Testen ist möglich. Ja? Also das ist ja ein wichtiger Aspekt. Das geht übrigens mit dem JavaScript-Backend nicht. Das heißt, da muss man sich dann einen Mobile Service anlegen. Man muss dann wahrscheinlich erstmal sich zwei anlegen, Staging und vielleicht ein produktives, weil man den Code erstmal ausprobieren will. Und dann muss man dort, wie ich gerade schon mal sagte, an diesem JavaScript am offenen Herzen operieren. Das ist schon meiner Meinung nach ein wesentlicher Unterschied, wenn man rein Web-API betrachtet und Mobile Service mit dem JavaScript-Backend. Wenn ich das .NET-Backend allerdings wieder nehme, dann habe ich auch all diese Vorteile, die ich auf der linken Seite habe von Web-API, plus allerdings auch die integrierten Features von den Azure Mobile Services, was wir vorhin gesehen haben. Authentifizierung, Protokollierung, Diagnose, Skalierungsmöglichkeiten und so weiter. Ja, aber ich könnte das ja auch mit all diesen Skalieren entscheidend davon abhängig machen, wo ich das eigentlich hin deploye. Das habe ich hier mal aufgeschrieben. Ja? ASP.NET Web API, das ist eigentlich meine Entscheidung, wo ich das hin deploye. Das könnte jetzt mein eigener Server sein, das kann beim Hoster sein oder wenn ich mal ein paar unserer Services nehme, das können die Azure Websites sein oder auch einfach ein Azure Cloud Service. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum ich da auf der linken Seite den Azure Mobile Service nicht extra nochmal hingeschrieben habe. Wenn man ein Deployment durchführt auf ein Mobile Service von seiner Web API, wo landet das? Unter der Haube landet es auch bei den Azure Websites. Das kann man ganz leicht, wer es selber mal kontrollieren will, kann man das ganz leicht selbst nachkontrollieren. Ja, das heißt, so geht man einfach in sein Dashboard von dem Mobile Service, lädt sich hier das Veröffentlichungsprofil herunter und guckt da einfach mal rein, wo das Ganze hingeht. Ich speichere das hier mal kurz, öffne das. Ich öffne das mit einem Programm, das mir hilft. So, und was sehen wir hier? Wir sehen hier als Publish URL Azure Websites. Ich mache das nochmal groß. Und deswegen, da braucht man das als Deploy, weiß man erstmal, wo wird das Ganze ausgeführt, und da kommt natürlich auch dann die Skalierung her. Okay, also, wir können selber entscheiden, wo das Ganze hingeht. Dann können wir natürlich auch selber aussehen, wie soll das Ganze übertragen werden in das Deployment-Ziel. Typischerweise hat man so Dinge wie FTP oder Webdeploy, jedenfalls bei den Azure Websites, hat man auch diese beiden Verfahren. Zusätzlich hat man allerdings auch noch Git oder TFS. Also bei den Azure Websites kann man auch Git oder TFS nutzen. Und bei den Azure Mobile Services haben wir hier. Hier muss man unterscheiden. Wir haben ja hier erstmal, Git haben wir allgemein, wobei das mit dem JavaScript-Backend schon richtig gut funktioniert. Mit dem .NET-Backend muss man noch ein bisschen Geduld aufbringen, aber irgendwie klappt das schon, wenn man sich Mühe gibt. Aber es wird besser. Dann nochmal Fallunterscheidung JavaScript. Hier muss ich sozusagen das manuell im Verwaltungsportal editieren oder wie gesagt, das baut aufeinander auf, oder ich verwende Git, um hier den Source Code reinzubringen. Eine dritte Option, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, ist, man kann natürlich auch den JavaScript Code direkt aus Visual Studio bearbeiten. Ich hoffe, das kennt jeder. Den Server Explorer ist einfach echt genial. Wenn ich hier in den Server Explorer hineingehe, dann habe ich hier eine echt gute Azure-Integration. Das heißt, ich finde hier auch meine ganzen Dienste, und hier bei den Mobile Services finde ich dann auch entsprechend die ganzen Mobile Services, die ich angelegt habe. Und für die Mobile Services, die ich mit dem JavaScript-Backend angelegt habe, kann ich dann auch hier direkt den JavaScript-Code bearbeiten. Ich öffne mal hier so eins. So, ich öffne beide, mal gucken, wer schneller ist. Ha. Und hier finde ich dann zum Beispiel jetzt auch hier mein Hello, was ich gerade eben ja vor 5 Minuten angelegt habe. Also, das wäre noch eine dritte Option. Ja, aber wenn wir das vorher sozusagen alles schön versionieren wollen, dann machen wir das wahrscheinlich dann mit Git. Gut, beim .NET Backend, ja, Ausführung von Azure Websites, und damit ist natürlich auch schon das Übertragungsprotokoll festgelegt. WebDeploy, FTP, Git, FTFS ist hier dann nicht bei, weil man hat nicht den direkten Zugang sozusagen durch den Mobile Service oder Azure Website an der Stelle. Ja, wenn ich per Git auf den Azure Mobile Service zugreife, dann erhalte ich Zugriff auf die Verzeichnisstruktur von dem Azure Mobile Service, weil da sind ja noch ein paar andere Dinge drin. Datenspeichern. Ja, kriegen wir hin. Datenspeichern. Das ist ja eine der wichtigsten Eigenschaften für so ein Backend. Wie sieht das Ganze bei ASP.NET MVC Web API aus? Naja, da suche ich mir aus, wo die Daten hin sollen. Vielleicht ein SQL-Server oder weiß ich nicht, ein MongoDB oder weiß ich nicht, irgendwie irgendeinen, vielleicht eine Textdatei, ist ja Ihnen überlassen, erstellen praktisch diese Datenquelle, Ziel, verbinden sich dahin, wie auch immer, und verwenden es. Weil Sie sind ja völlig autark, autonom, was Sie in Ihrem ASP.NET Web API machen. Das überliegt ja vollkommen Ihnen. Bei den Azure Mobile Services, wie gesagt, wird automatisch ein Azure SQL Database erstellt. Ja. Was haben wir noch? Wir haben Offline-Synchronisationen. Das kommt durch die SDKs und durch die Unterstützung auf der Serverseite. Das heißt, wir haben auf der Serverseite so Dinge wie automatische Versionierung. Das heißt, wir haben Versionsnummern, wir haben Änderungsdaten, wir haben Erstellungsdaten automatisch. Wir haben Funktionen wie vorläufiges Löschen. Das heißt, wir können erstmal nur zum Löschen markieren und später sozusagen einen Commit auf das Löschen durchführen. Und auf der SDK-Seite, also Client-Seite, haben wir auch die Funktionalität dann im SDK drin, um Daten sozusagen zu cachen, um sie dann auch offline zu bearbeiten, zu löschen, zu erstellen. Und wenn wir dann wieder verbunden sind, können wir entsprechende Synchronisationen durchführen. Also das sind Dinge, die durch das SDK von den Mobile Services mitgebracht werden, was Sie sozusagen selber bauen müssten, wenn Sie das jetzt standalone mit den ASP.NET Web APIs machen. Zusätzlich, wenn man das JavaScript-Backend betrachtet, haben wir auch noch eine coole Funktion, die nennt sich dynamisches Schema. Das heißt, Sie müssen nicht im Vorfeld die Tabellen fertig designen, sondern Sie müssen nur die Tabelle erstellen und im Code dann die entsprechenden Eigenschaften verwenden. Und dann werden diese Eigenschaften zu Spalten on the fly erstellt. Ja, das ist insbesondere, wenn man auf Client-Seite, mir passiert das halt ab und zu, wenn man auf Client-Seite halt nicht eine typisierte Sprache hat, sondern zum Beispiel JavaScript, dann kann es ziemlich schnell passieren, dass man aus Versehen zusätzliche Spalten in der Tabelle hat, weil man irgendwo einen Buchstabendreher hat. Das fällt ja bei JavaScript immer erst hinterher auf, dass man sich irgendwo verschrieben hat. Mir jedenfalls. Dieses dynamische Schema gibt es nicht bei dem .NET-Backend, weil, wie gesagt, da muss man ja die Modelle entsprechend erzeugen. Das heißt, es ist sehr fest typisiert, was dort in der Datenbank landet. Gut, auch hier ein kleines Beispiel. Dazu nehme ich mir jetzt mal das JavaScript-Backend, um hier mal die Flexibilität auch zu zeigen. Und hier haben wir einen Reiter, nennt sich Daten. Den finden Sie im .NET-Backend nicht. Ja, da fragt man sich am Anfang, aber ist ja auch logisch, weil ich habe ja mein Web-API-Projekt und da definiere ich ja die Klassen in dem Model. Und damit definiere ich dann auch, welche Tabellen ich habe und welche Eigenschaften ich habe. Gibt es auf der JavaScript-Seite nicht, das heißt, hier kann ich entsprechend reingehen und eine neue Tabelle erzeugen. Zum Beispiel hier Hello. Ja? Ach Quatsch, wir nehmen hier Postleitzahlen. So, um uns einfach zu machen, ich will jetzt nicht nachher überall diesen Application-Code da eingeben, stelle ich das mal überall auf alle ein, das machen Sie normalerweise nicht, außer Sie wissen, was Sie tun. Aber ich will jetzt nicht überall diesen extra Header einfügen. So, dann würde ich jetzt erstellt, das müsste eigentlich in der Regel so von ein paar Sekunden fertig sein. So, und wir können schon mal in Fiddler reingehen. Erstmal gucken wir uns das hier an, um zu schauen, dass wirklich noch keine weiteren Spalten erzeugt wurden. So, Postleitzahl, Spalten und wir haben standardmäßig nur die Systemspalten, eine ID, muss immer da sein und dann sowas wie ein Erstellungsdatum, ein Änderungsdatum, eine Version und, wie gesagt, ob es zum Löschen markiert ist. Gut. Was es hier außerdem auch gibt, man kann bei jeder dieser vier CRUD-Operationen, also Create, Read, Update, Delete, kann man auch nochmal Code hinterlegen. Macht man in der Regel, um die Autorisierung zu überprüfen. Ja, der Nutzer hat sich vorher authentifiziert. Und wenn er sich authentifiziert hat, dann hat man dort, wo User steht, hat man dann User-Daten, also eine User-ID. Und dann kann man nochmal prüfen, darf dieser jemand überhaupt etwas mit dieser Tabelle machen? Oder wenn man hier zum Beispiel ein Get durchführt, hier ein Lesen, dann könnte man zum Beispiel aufgrund des Users natürlich auch filtern, dass man zum Beispiel nur die Datensätze aus der Tabelle zurückgibt, die mit seiner User-ID übereinstimmen. Oder irgendein anderes Merkmal, eine Rolle oder sowas. Okay, das lassen wir auf Standard. Jetzt können wir halt so, wie gesagt, bei Fiddler reingehen. Gehen wieder in den Composer rein und probieren das Ganze mal aus. So, ich mache das mal größer, es hilft auch mir, stelle ich fest. So, dann habe ich hier die Tables. Dann habe ich hier die Postleitzahl und jetzt, wenn ich jetzt ein Get durchführe, ja, muss ich es hier klein machen, dann wird das hier Ganze abgerufen. Ist noch nicht fertig. So, und müsste leer sein. Ja? Hier sehen wir, hier unten, leerer Datensatz, ist nichts drin. Jetzt gehe ich nochmal in den Composer rein und mache das Ganze mal zu einem Post. Ja? Gleiche UI, das ist ja genau das REST-Konzept. Ja? UI, die Ressource bleibt gleich. Und in den Request Body mache ich jetzt mal einen Datensatz rein. Was soll da drinnen stehen? Ein Feld, Postleitzahl natürlich, PLZ und ja, mal von wo ich wohne und Stadt und der Schleißheim. So, müsste eigentlich reichen. Mal gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Ich glaube, es müssten geschweifte Klammern sein, wenn ich mich nicht irre. So, machen wir ein Execute. Ja, 201, das sieht schon mal gut aus. So, was haben wir hier? Wir haben hier oben unseren Post, wir haben hier diesen Datensatz reingegeben. Oh, ich habe sogar noch hier diesen Application Key drin, aber wir haben es ja eh abgeschaltet. Schalte ich es hier auch nochmal um. Und auch hier sehen wir, okay, 201 created. Und wir haben die ID nicht mitgegeben. Okay, hatte ja Azure Mobile Service für uns auch noch eine ID erstellt. Und wenn ich jetzt sozusagen hier nochmal ein GET durchführe, im Composer, dann haben wir natürlich jetzt hier Datensätze drin. Und das war es auch schon. Ja. So, hier darf kein Body drin sein. GET. Jetzt bekommen wir hier all die Datensätze. Und hier sehen wir schon, hier wurde ein Datensatz zurückgeliefert. Ja. Gut. Das heißt, wenn ich hier auch nochmal reinschaue, dann sehen wir hier, dass auch on the fly jetzt neue Spalten entstanden sind, weil wir ja ein JavaScript-Backend nutzen. Dynamisches Schema ist standardmäßig eingeschaltet. Wie gesagt, wenn Sie fertig sind mit der App-Entwicklung, dynamisches Schema am besten wieder abschalten. Ansonsten, wenn da neue Spalten entstehen, ist es eher ein Bug. Gut, also ziemlich simpel. Das ist genau der Punkt, was der Azure Mobile Service hier dann ausmacht. Integration. Wir haben für REST allgemein eine gute Unterstützung in der gesamten App-Entwicklungswelt. Also da gibt es unheimlich viele Bibliotheken, die das können. Wenn man keine explizite Unterstützung für REST hat, wir haben ja gesehen, es baut auf den ganzen Standards auf. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine HTTP-Klasse, die das kann, die ein GET, die ein POST durchführen kann. Und wir müssen vielleicht noch ein paar Klassen haben, die XML oder JSON konvertieren können. Mehr brauchen wir an dieser Stelle nicht. Also das kriegen wir mit eigentlich jeder Entwicklungsumgebung hin. Breite Tool-Unterstützung auch zum Testen. Browser, ja, minimal, aber es gibt auch so andere Tools wie Fiddler zum Beispiel oder Runscope ist, wer kennt Runscope? Ist auch ein Online-Dienst, womit man praktisch alles im Web machen kann. Ja? Also wir sind ja heutzutage nur noch im Web unterwegs, das kann dann das auch entsprechend komplett im Web durchführen. Und Entwicklerunterstützung, SDKs für die Client-Entwicklung, gerade bei den Mobile-Service, Azure API werde ich heute nicht mehr dazu kommen. Das ist nochmal ein neuer Azure-Dienst, wo man sozusagen nochmal ziemlich viel mit APIs machen kann, die im Web sind. Also Mapping, Autorisierung, Quoten, also ein Limit, wie viele APIs dürfen, in welchem Zeitintervall aufgerufen werden, um Denial of Service zu verhindern und ähnliche Dinge. Ist nochmal ein ganzes Extra-Thema an dieser Stelle. Aber dadurch, dass wir natürlich REST als Standard nutzen, funktioniert das alles sozusagen interoperabel. Die SDKs habe ich vorhin schon mal gezeigt. Ich habe sie nochmal hier einfach der Vollständigkeit halber aufgeführt. Also das Gängige ist vorhanden und selbst wenn es nicht vorhanden ist, haben wir ja gerade gesehen, wir brauchen nur Standards für HTTP und JSON, XML, um das Ganze zu verwenden. Schaffen wir heute auch nicht mehr, aber auch das ist ziemlich cool. In Azure gibt es die Möglichkeit, Hybrid Connections anzulegen. Das heißt, diese Datenbank, die wir gerade gesehen haben, die ja jetzt als Azure, wie heißt das offiziell, Azure SQL Database angelegt wurde. Das kann natürlich auch eine Datensenke sein, die irgendwo bei mir lokal liegt oder irgendwo liegt, also mein eigener Datenbankserver. Da muss man auf der eigenen lokalen Seite nur so einen Hybrid Connection Manager installieren und hier auf der Microsoft Azure Seite sagt man, welchen Port man braucht und dieser Hybrid Connection Manager ist schon customized. Das heißt, wenn ich den installiere, dann verbindet er sich automatisch outbound zu Microsoft Azure für diesen einen Port, den ich dort festgelegt habe. Und ich kann meinem Azure Mobile Service, also wieder ein Alleinstellungsmerkmal jetzt von dem Azure Mobile Service, derzeit noch, kann ich dann sagen, okay, ich nenne diesen Teil jetzt zum Beispiel My-Database als Hostname, aber dieser Host liegt dann nicht auf der Azure-Seite, sondern der liegt sozusagen in meinem eigenen Rechenzentrum, wo dann die Daten entsprechend liegen. Natürlich muss man dann mit den ganzen Seiteneffekten leben. Wenn die Datenbank im gleichen Rechenzentrum liegt, hat man geringere Latenzen, als wenn natürlich die Datenbank woanders liegt. Aber das muss man dann entsprechend vielleicht auch mit Cachen oder so anderen Mechanismen abfedern. Das mache ich jetzt mal nicht mehr, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Absicherung möchte ich dann nochmal kurz erwähnen. Erstmal die Data in Transit sozusagen, Verschlüsselung der Kommunikation. Standardmäßig TLS oder das ältere Protokoll SSL. Das ist, hängt dann davon ab, wenn Sie Web-API verwenden von ASP.NET. Kommt darauf an, wo Sie es deployed haben. Ja? Hoster, Azure Website, was auch immer. Es kommt ganz darauf an, wo Sie es deployed haben und dort müssen Sie es entsprechend konfigurieren. Bei Windows Server machen Sie es wahrscheinlich meistens über ein IIS. Bei einer Azure Website können Sie, ich hoffe, ich habe mal hier so einen Screenshot, ja genau, ich habe sogar einen Screenshot hier drin, super, ist das über das Webportal einzustellen, beim Cloud-Service über Config-Dateien, beim Azure Mobile Service müssen Sie es gar nicht konfigurieren, das ist out of the box, steht für die URI, den Sie da haben, steht SSL zur Verfügung, da müssen Sie gar nichts konfigurieren dafür. Genau, also wie gesagt, aber es kommt darauf an, wo Sie es hin tun. Authentifikation, ja, bei ASP.NET Web API müssen Sie ja, den Kopf machen. Das heißt, die Mechanismen nutzen, die Ihnen dort zur Verfügung stehen oder irgendwelche Pakete, Bibliotheken nutzen, was auch immer. Bei Azure Mobile Services werden halt schon ein paar mitgeliefert. Das heißt, dort haben Sie direkt in der Infrastruktur von den Azure Mobile Services schon fertige Klassen oder Services eher gesagt, die sowohl eine clientseitige als auch eine serverseitige Authentifizierung unterstützen. Das heißt, wenn Sie das clientseitig machen wollen, kein Problem, nehmen Sie zum Beispiel das Facebook SDK, machen eine Authentifizierung und geben dann mit dem Azure Mobile Service den Token. Aber Sie können das Ganze auch von den Azure Mobile Service serverseitig initiieren lassen. Gibt Ihnen der Azure Mobile Service eine URL, die dann sozusagen die gesamte Authentifizierung natürlich dann mit dem entsprechenden Provider macht. Und dann nimmt sich der Azure Mobile Service selber den Token und innerhalb seines Bereichs und ist damit ein authentifizierter Nutzer. Ja, also beide Wege existieren hier an dieser Stelle. Hätte ich gerne nochmal gezeigt, aber ich glaube, ja, das reicht dann nicht mehr. Außer, ja, mal gucken, wie schnell das Resümee ist, aber ich will ja nicht, dass Sie jetzt hetzen müssen. Gut, also nochmal im Vergleich. Was haben wir hier für alles für Aspekte, die wir berücksichtigen können? Wir haben einfach mal die Web-API, on-prem habe ich es genannt. Das heißt, da haben Sie sich irgendwo selber ausgesucht, wo das Ganze liegt. Dann einmal Web-API auf Azure, zum Beispiel mit den Azure-Websites oder mit dem Cloud-Service oder vielleicht sogar in einem IIS, in einem VM oder sowas. Ja, kann man sich überlegen. Und dann natürlich nochmal die Azure Websites. HTTP-Stack, alles Web-API, können wir. Azure Mobile Services haben wir immer noch im Hinterkopf. Wir haben auch nochmal den extra Part mit dem JavaScript-Backend. Das ist nochmal ein extra Part. Den müssen wir aber jetzt nicht unterscheiden, weil der hat eh so ein extra Alleinstellungsmerkmale. Wir wollen ja eigentlich nur die Web-APIs unterscheiden. Beim Datenzugriff, ja, was haben wir da? Normalerweise nehmen wir vielleicht das Entity-Framework, aber normalerweise können Sie es selber aussuchen, was Sie verwenden wollen. Wie gesagt, im Worst Case nehmen Sie sich eine Textdatei, die im Verzeichnis liegt oder sowas. Ja. Bei Azure Mobile Service auch automatische Provisionierung der SQL-Datenbank. Gut, Hosting, On-Prem, ja, wie gesagt, selber Deployment-Ziel aussuchen. Auf Azure allgemein, das ist schon mal Plattform as a Service, ob es jetzt ein Cloud-Service ist oder eine Azure-Website. Also keine Verwaltung des Betriebssystems und des Blechs darunter. Und beim Hosting ist es sozusagen Plattform as a Service plus all die extra Features, die Azure Mobile Services mitliefern, die wir vorhin in diesem großen Kasten gesehen haben. SDKs, ja, bei Nicht-Azure Mobile Services müssen Sie sich selber Gedanken drum machen, ob Sie vielleicht Ihren Kunden, wenn Sie eine API anbieten, also Ihren API-Kunden sozusagen ein SDK mitliefern wollen oder wenn Sie eine API für sich brauchen, dann müssen Sie sich auch überlegen, was Sie hier dann nutzen. Hier werden dann entsprechend für die Mobile Services, wie gesagt, die schon mitgeliefert. Authentifizierung und Offline-Fähigkeit, auch hier On-Prem und Azure-Seite, also nicht Mobile Service-Seite, Eigenbau oder Nougat suchen, ein Paket suchen oder bei den Azure Mobile Service haben wir ja gesehen, können wir auf die Single Sign-On Provider zugreifen. Offline-Funktionalität ebenfalls gegeben, übrigens lokal mit SQLite abgebildet. Push ist auch sehr einfach integriert in Azure Mobile Services, haben wir jetzt auch nicht gezeigt. Das heißt, man muss sich nicht mit all diesen verschiedenen Protokollen, ob es jetzt von Windows Notification ist oder Apple Notifications oder Android herumschlagen. Man kann das alles ziemlich easy machen. Die ganzen Protokolle sind abstrahiert, sodass man sich auf die Inhalte konzentrieren kann, die verschickt werden sollen. Genau, dann haben wir es eigentlich auch ziemlich gut geschafft. Eigentlich bin ich innerhalb der Zeit, wenn ich nach der Stunde gehe, die ursprünglich vorgesehen war. Und ja, bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt ist natürlich noch, ich denke mal, eigentlich würde ich Zeit für Fragen, aber ich glaube heute nicht wirklich. Aber wenn Sie Fragen haben, trotzdem. Also vielen Dank.